Kunst und Gebet, darum geht es auch heute mit Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Christen haben ja immer schon versucht, Gott auch durch die Kunst zu verstehen. Das ging nicht immer alles so ganz reibungslos ab. Das Thema Kunst war doch nicht immer unumstritten, sagen wir es mal so, in der Kirche. Davon haben wir schon etwas gehört und heute geht es also weiter mit diesem Thema Kunst und Gebet. Warum hat die Kirche die Kunst immer hochgeschätzt und auch als einen spirituellen, einen geistlichen Weg verstanden? Darüber hat Pater Francisco Sunderland bei einem Einkehrtag bei den Legionären Christi einmal nachgedacht. Ein Vortrag zum Thema Kunst und Gebet von einem Fortbildungstag bei den Legionären Christi. Und wir hören wieder Pater Francisco Sunderland.
Schönheit als Zugang zu den heiligen Bildern. So, wir werden ein bisschen über Schönheit reden. Ich hoffe, dass ich es schaffe, weil wir haben viel Material. Aber fangen wir an mit dem Psalm 45. Also ich glaube, Sie alle kennen den Psalm 45. Es ist diesen Psalm über diesen Bräutigam und die Kirche als Braut. Also diese Braut, die geschmückt kommt und zu diesem König voll Anmut. Es geht eigentlich um die Beziehung zwischen den Gesalbten Israels und die Schönheit. Also das ist, was wir jetzt hier sagen wollen. Im Vers 3 lesen wir: Du bist der Schönste von allen Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich für immer gesegnet. Und in Vers 7: Der König ist auf eine ganz andere Ebene, auch von Schönheit, beschrieben. Es gibt doch eine Beziehung zwischen Schönheit und Anmut. Das Wort Anmut. Du bist der Schönste von allen Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. In Duden, also im Wörterbuch Duden, finden wir Anmut als eine Harmonie der Bewegung. Und das Wesen von diesem Held, vom Psalm 45, ist voll von dieser Harmonie. Und auch Duden bezieht auch die Schönheit, aber auch mit der Zartheit. Also es gibt eine Beziehung zwischen Anmut und Zartheit. Und dieser Zustand der Ruhe, dass diese Zartheit wirkt. So, das ist auch im Anmut drin. Oder aber auch mit einer starken Bewegung von Reiz, Attraktivität, eine starke Anziehungskraft. Aber auch gleichzeitig mit der Lieblichkeit, das heißt einen Schutz oder eine Pflege, die mehr mit den Frauen verbunden ist. Also wie eine Frau nimmt Schutz von den Kindern oder wie sie kleine Detailen achtet, mit einer solchen Welt ist es auch verbunden. Oder das, was Liebe weckt, was Liebe erregt, so Liebe, Liebreiz, können wir sagen. Aber auch mit etwas, die vom Herzen kommt, eine Ausstrahlung. Also es gibt Konsequenzen von dieser Anmut und sie wirkt Einheit. Es ist ein Prinzip, die Einheit wirkt. Es ist eine unbegrenzte Kraft. Und ganz rein gesehen, also ganz grundsätzlich gesehen, der heilige Thomas von Aquin sagt über diesen Psalm 45, dass Eva, die Mutter Eva, so die Frau von Adam, war schön. Und diese Schönheit, aber noch schöner, war die Mutter Gottes, die Engeln betrachten wollten. Also das ist ein Kommentar von ihm zu diesem Psalm. Und dann, er sagt auch, dass die Schönheit von diesem Mann, wir wissen, das ist der Christus von Gott, er sagt, dass er war schöner als alle anderen Menschen, weil er war er strahlte die Herrlichkeit des Vaters. Und dieser Psalm 45, wunderschönen Psalm, also ich empfehle wirklich, dass diesen Psalm gelesen wird. Und die Kirche benutzt diese oder nützt diesen Psalm jedes Mal, dass es eine Liturgie von den Jungfrauen gibt. Also das heißt, wenn heilige Agnes, heilige Cecilia, heilige Anastasia und solche Jungfrauen in der Liturgie, also im Brevier, kommt oft diesem Psalm. Und diese Jungfrauen sind so bezaubert von diesem König. Es steht im Psalm: Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Ja, die Clara von Assisi, sie beschreibt in einem Brief, wie eine Jungfrau, eine geweihte Jungfrau, kommt zu ihrer Vollkommenheit durch diese Schönheit. Und ich lese aus einem Brief von Clara: Glücklich der, dem es gegeben ist, vom heiligen Gastmahl zu trinken und mit dem ganzen Herzen dem anzuhangen, dessen Schönheit der seligen Scharen des Himmels immerfort bewundern, dessen Liebe uns bewegt, dessen Betrachtung uns erquickt, dessen Güte uns Süße uns erfüllt, dessen Gedächtnis beglückend aufleuchtet, von dessen Duft die Toten lebendig werden und dessen herrliche Schau die Bürger des himmlischen Jerusalem erfreut. Dieses Jerusalem ist der Glanz der ewigen Herrlichkeit, der Widerschein des ewigen Lichtes, der ungetrübte Spiegel. Schau jeden Tag in diesen Spiegel, Königin, Braut Jesu Christi. So, Pause. Sie sagt das, weil sie schreibt diesen Brief zu einer anderen Schwester im Orden, die in Prag im Kloster ist. Die Clara schreibt von Italien nach Prag. Schau jeden Tag in diesen Spiegel, Königin, Braut Christi, und erblicke in ihm dauernd dein Angesicht. Schmücke dich innen und außen mit bunt bestickten Kleidern, geziert mit den Tugenden, wie mit Blumen und prächtigen Kleidern, wie es der keuschen Tochter und Braut des höchsten Königs zukommt. In diesem Spiegel leuchten stetige Armut, heilige Demut und unaussprechliche Liebe, wie du das über den ganzen Spiegel hin mit Gottes Gnaden erkennen kannst. Achte auf den Grund dieses Spiegels, die Armut des Kindes, das in der Krippe liegt und in Windeln gehüllt ist. Welch wundernswerte Demut, welch erstaunliche Armut. Der König der Engel, der Herr über Himmel und Erde, liegt in der Krippe. In der Mitte des Spiegels beachte die Demut, die selige Armut, die zahllosen Mühen und Schmerzen, die unser Herz zur Erlösung der Menschen auf sich nahm. Im Hintergrund des Spiegels schau die unaussprechliche Liebe, die ihn dazu trieb, am Stamm des Kreuzes zu leiden und auf seine Todesart zu sterben, die schimpflicher ist als alle anderen. Darum richtete der ans Kreuz geheftete Spiegel, nämlich Christus, an die Vorübergehenden die Worte, auf die wir achten sollen. Ihr alle, die ihr des Weges zieht, schaut doch und seht, ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz. Er ruft es laut, er schreit es hinaus, und wir wollen ihm antworten, einmütig mit einer Stimme. Immer denkt meine Seele daran, und es betrübt in mir. Darum lass dich hinfort noch mehr von der Glut der Liebe entflammen, o Königin, o Braut des himmlischen Königs. Darüber hinaus betrachte seine unsagbaren Freuden, die ewigen Reichtümer und Ehren, verlange danach in Überquelle den Sehnsucht und Liebe. Rufe, zieh mich hinter dir her, wir eilen dem Duft deiner Salben nach, himmlischer Bräutigam. Ich will eilen und nicht nachlassen, bis du mich in die Hütte des Weinbergs führst, bis deine Linke unter meinem Kopf liegt und deine Rechte mich umfängt, bis du mich küsst mit dem beglückenden Kuss deines Mundes. In dieser Betrachtung denk an deine arme Mutter und wisse, dass ich die frohe Erinnerung an dich unauslöschlich auf die Tafel meines Herzens geschrieben habe, weil du mir lieber bist als alle. Das ist Clara von Assisi in einem Brief zu der seligen Agnes von Prag. Noch ein Kommentar über diesen Brief. Dieser Brief macht einen Schritt zwischen einer Schönheit, die vielleicht ist mehr spürbar, zu einer Schönheit, das ist unbeschreiblich geistig, eine geistige Ebene. Sie kommt zu der sogenannte, auch von sie genannte, diese Schein der Herrlichkeit, also diese strahlende Herrlichkeit. Diese Schönheit bewegt sich von der Geliebte zu der Geliebtin. Und er, der Geliebte, ruft die Geliebtin, sich zu schmücken. Und zwar innerlich und äußerlich, immer nach seiner großen, edlen Stellung. Und zwar, sie ist diese Seele, also das heißt, wir uns alle auch, also wir sind Getauften und deswegen sind wir Teilnehmer an göttlicher Natur. Wir sind Kinder Gottes, das heißt, wir sind Prinzen des Reiches. Wir sind wirklich hohe Adel des Königreiches, weil wir haben in seinem Blut, sind wir zu diesem hohe Ebene gekommen. Und deswegen diese äußerliche Schönheit, wir werden das betrachten, ist die Gnade. Dieser Spiegel ist Christus. Also das heißt, wo wir unsere Schönheit betrachten, schauen Sie Jesus Christus auf besondere Weise auf dem Kreuz. Und das ist der Spiegel. Und da spüren Sie wirklich die Liebe und da spüren Sie, wie wertvoll ihr seid. Und dann werden Sie wirklich zu sich kommen und sagen, wie unendlich schön und wie unbegrenzt schön bin ich. Und ihr würdet wirklich diese Wiedergeburt spüren, dass sie so geliebt und so gesehen sind. Also sie sind so betrachtet. Und das ist natürlich, wie gesagt, die Kreuzigung, aber auch Bethlehem. Also Jesus Christus in der Krippe zu schauen. Und denken Sie, um eine Verknüpfung zu machen mit unseren vorherigen Vorträgen, sehen Sie, wie eng die Kreuzigung und Bethlehem mit der Menschwerdung zusammengebunden sind. Also die sind höchste Momenten, in denen wir die Menschwerdung spürbar sehen, ganz spürbar. Und diese Menschwerdung ist den Grund, also den theologischen Grund für die heiligen Bilder. Und deswegen ist es so wichtig, über diese Menschwerdung Christi tiefer zu gehen, um die Schönheit, die echte Schönheit besser zu verstehen. Wie schon jemand von Ihnen gesagt hat, die heiligen Bilder sind Biblia Pauperum genannt worden, das heißt die Bibel der Armen. Weil da, wo natürlich die Leute nicht lesen können, das Bild wird einen Evangelisierung Mittel. Also das ist die Art und Weise, in der wir die frohe Botschaft beibringen. Und vielleicht heutzutage, viele Leute können doch lesen, aber in der Tat lesen die nicht, weil die schauen den Fernseher oder Internet oder Musik und es gibt wenig Zeit oder wenig Wunsch zum Lesen. Aber dann, wir können auch das feststellen und dann nochmal die Bilder kräftig nutzen. Aber dann, welche Rolle spielt die Schönheit in diese Bilder, die wir nochmal, also vor den Leuten stellen wollen? Also vielleicht haben Sie alle das Lied von Bernadette gelesen, von Franz Werfel. Also ich könnte nicht glauben, dass es kein Katholiker war, der dieses Buch geschrieben hat, weil es ist so zart und so schön geschrieben, dass man könnte denken, dass ein Katholiker das geschrieben hat. Aber dann, er beschreibt einen Moment, in dem der Priester, der heißt der Pfarrer Promian, er hat ein kleines Interview mit Bernadette in der Schule, weil anscheinend Bernadette war nicht aufmerksam und ja, viele dachten, auch vielleicht die Lehrerin, die Bernadette ist eine Dumme, also sie kann nichts lernen. Und dann, der Priester wollte wirklich prüfen, ob sie etwas lernen könnte. Und sie hat einige Fragen gestellt und Bernadette war ein bisschen so wie, also wie matt, die Augen waren auch matt, sie könnte wirklich nicht gute Antworten geben. Aber dann, er hat über die Heilige Drei Könige eine Frage gestellt. Und dann die Bernadette ist wirklich zum Leben gekommen und hat wirklich alles so gut beschrieben, also fast, als ob sie wäre eine Schriftstellerin. Und das ist es, weil sie hat gedacht, ja, diese Krippe war so schön. Und dann es gab da die Heilige Drei Könige und da gab es der Esel und das. Und man merkte, dass sie durch die Schönheit hat etwas gelernt, das alle anderen Worten von Lehrern und von Büchern nicht beibringen könnten. Das ist nur, um ein Beispiel zu geben, dass die Schönheit und also die heilige Figuren, die heilige Bilder machen eine Welt von Unterschied. Also die Leute, die vielleicht für andere Dinge unaufmerksam sind, für Jesus Christus und für die Schönheit, wenn die verbunden sind, die haben immer Ohren und immer Augen. Ja, und so wie die Schönheit ist in der Schöpfung zu sehen, die Schönheit in einem übernatürlichen Niveau, und zwar das Niveau der Gnade, erreicht ihren höchsten Punkt. Und so wie der höchste Punkt von Schönheit ist die Gnade, der tiefste Punkt von Schönheit oder wo Schönheit überhaupt nicht ist, ist die Sünde. Also es geht nicht um zu sagen, ja, etwas Schönes ist wichtiger als eine Person. Ne? Er wollte auch das nicht sagen, aber ich glaube, dass man merkt, dass es gibt etwas in Luft, und zwar die Sünde, die Schönheit kaputt macht, weil die Sünde ist nicht die Schönheit. Und wir lesen in Werfel, in Franz Werfel, auch in diesem, das Lied von Bernadette. Die Sünde ist das Böse, das Schlechte. So viel hat Bernadette schon gewusst. Durch Ergründung ihrer geliebten Dame lernt sie jetzt, und diese Wissenschaft entspricht ihrer eigenen Empfindung, dass dieses Böse und Schlechte nichts anderes ist als das Hässliche, das den sichtbaren Ekel Allerschönsten erregt. Es gibt aber auch eine Schönheit des Bösen. Schönheit. Es ist, wie wir das Wort Schönheit nützen. Aber was wird von etwas, die wirklich schön ist, also ich weiß nicht, Schmuck oder ein schönes Auto, und man kann so ehrlich sagen, das ist schön. Und wie können wir das einordnen? Also in der Bibel wird über Pracht die Rede. Was ist Pracht? Und was ist der Unterschied zwischen Pracht und Schönheit? Also wir lesen in Ezechiel 32, 18 bis 19. Menschensohn, jammere über die Pracht Ägyptens und geleite sie hinab in die Unterwelt. Sie und die Töchter mächtiger Völker, bring sie zu denen, die ins Grab gesunken sind. Wen hast du an Schönheit übertroffen? Stürz hinab und liegt bei den unbeschnittenen Männern. So ist es, so spricht Gott über Ägypten, über diese Pracht von Ägypten. Und was meint ihr? Also was meint ihr mit Pracht? Also es gibt doch etwas, die schön ist, aber die nicht zu Gott führt. So ist es einfach prächtig, aber es ist nicht schön. So für Ezechiel, so wie Anmut und Schönheit sind Eigenschaften für Gott, gleichzeitig diesem Luxus und Pracht sind Eigenschaften von Gottes Feind, der heißt Gog. An jenem Tag weise ich Gog einen Platz für sein Grab in Israel zu, das Tal der Durchreisenden östlich vom Toten Meer. Das Grab versperrt dann der Durchreisenden den Weg. Dort wird man Gog und all seine Pracht begraben und den Ort Tal der Pracht Gogs nennen. Aber wenn die Schönheit sagt, schau mal, also komm zu mir und ich leite dich zu meinem Schöpfer oder zur Quelle. Das ist genau entspricht, was die heiligen Bilder sind. Also die heiligen Bilder sind, also wie wir schon gesagt haben, diese Statue ist nicht Maria. Also diese Statue ist nicht die Jungfrau Maria. Aber diese Statue ist die Schönheit, den Spiegel, die uns zu Maria und zu Jesus und zu Maria führt. Und er sagt, das ist mein Dienst als Schönheit. Und deswegen ich als Bildhauer versuche ein schönes Bild von Maria. Und man merkt, die beste Künstler, wenn sie wollen wissen, ist das ein guter Künstler oder nicht, schauen sie das Angesicht von Maria, das er gemalt hat. Wenn sie sagen, das ist wunderbar, normalerweise er ist ein super Künstler. Und er führt uns zur Quelle. Der Künstler und die Schönheit führt uns zur Quelle. Also die Schönheit ist es nicht nur, dass ich bin schön, weil ich bin schön geschaffen, aber weil ich in diesem Weg mit Gott verbunden bin, weil ich wirklich diese Schönheit der Seele beabsichtige, nicht aus Eitelkeit, sondern einfach so, weil ich versuche mich zu betrachten, wie Gott mich betrachtet. Dann die Schönheit erreicht einen anderen Niveau. Und das tun wir hauptsächlich nicht. Das tut hauptsächlich die Gnade Gottes. Es ist ein Geheimnis, wie wir das zusammen mit Gott machen. Aber dies sind die zwei Ebenen. Güte durch eine Handlung erlangt. Das bedeutet nicht, dass es sind die Werke ohne den Glauben, ne? Oder das ist etwas, das ich tue. Aber diese Handlung wird von Gott gemacht. Er bringt uns zu einer Vollkommenheit. Das ist, was bedeutet, in der Gnade zu wachsen. Das ist, was bedeutet, auf dem Weg zur Heiligkeit zu sein. Eine Heiligkeit, dass wir wirklich streben können. Und das hat sehr viel mit Schönheit zu tun. Bei den Menschen dieser Ebene hängt dann jemand, der von außen handeln soll. In dieser Ebene befindet sich die Gnade.
Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi. Das war der Mitschnitt eines Vortrags von einem Fortbildungstag. Das war jetzt ein Vortrag von einem Fortbildungstag zum Thema Kunst und Gebet. Wenn Sie sich dafür interessieren, wenn Sie da auch mal dabei sein möchten, bei so einem Einkehrtag, so einem Fortbildungstag, der dann natürlich in der Hauptsache natürlich auch von einem starken geistlichen Programm geprägt ist, also Beichte, Anbetung, Gebet, Heilige Messe etc., dann schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort gibt es einen Link zu den Legionären Christi mit ihren Veranstaltungen deutschlandweit, horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis, ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend.